Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Herzlich willkommen. Schöpfung in Sprechblasen, so haben wir diese Ausgabe von Religionen überschrieben. Und da ahnen Sie schon, es soll heute um Comics gehen. Genauer gesagt darum, wie Gott darin auftaucht. Da gibt es natürlich ganz verschiedene Weisen. Es gibt ja auch schon sehr verschiedene Comic-Genres und Gott kann ganz unterschiedliche Rollen einnehmen. Es ist vielleicht auch nicht immer der gleiche Gott. Es mag auch mehrere Götter geben in Comics. Ich freue mich, dass ich über diese Vielfalt jetzt mit drei Gästen im Studio sprechen kann. Zunächst einmal begrüße ich den Autor, der Gott gleich mehrere Comic-Bände gewidmet hat. Das ist der Berliner Comiczeichner Eike Arndt. Herzlich willkommen. Herr Arndt, gleich die erste Frage. Was kann ein Comic vielleicht besser als ein heiliger Text, wenn es um Gott geht?
Ja, was kann ein Comic besser? Ich würde sagen, vielleicht kann man über Bilder bzw. Comics auch ein bisschen so eine humoristische Note einbringen in so schwere religiöse Texte. Man kann aber natürlich auch über Bilder ja vielleicht bestimmte abstrakte Konzepte begreifbar machen oder so.
Tja, das sind schon mal zwei Punkte. Jetzt schauen wir mal, was unseren anderen Gästen einfällt. Als nächstes begrüße ich meine Kollegin Ingrid Wenzel. Sie ist Journalistin und Künstlerin, hat auch schon Comics veröffentlicht. Noch keinen, in dem Gott vorkommt. Aber schön, dass du da bist und uns einen anderen Comic mitgebracht hast, über den du sprechen wirst. Was ist denn für dich die Stärke von Comics, gerade gegenüber von heiligen Texten, wenn es um Gott geht?
Naja, also wenn man heilige Texte liest, dann kommt es ja immer darauf an, wie man sozialisiert worden ist. Also mit welchen Bildern ist man damals aufgewachsen? Was hat man für ein Verständnis von Gott und der Beziehung zu den Menschen? Und ich glaube, dass es oft sehr festgefahren und vorgegeben ist. Und wenn man dann einen Comic liest über Religion, dann hat man die künstlerische Vision von einem Zeichner oder einer Zeichnerin und kann in den Kopf dieser künstlerischen Vision gucken und dadurch vielleicht nochmal einen neuen Zugang gewinnen und ganz neu auf ein uraltes Thema wie Religion schauen.
Ein uraltes Thema ist Religion auch für meinen letzten Gast, Kirsten Dietrich, meine Kollegin, Journalistin und oft Moderatorin dieser Sendung. Schön, dass wir mal wieder beide gleichzeitig im Studio sitzen. Du liest ja viel über Gott und liest auch heilige Texte, aber du liest auch gerne Comics. Was können Comics besser, wenn es um Gott geht?
Welten bauen. Also so mit ganz wenigen Strichen eine ganze Welt entwerfen. Also heilige Texte sind ja auch eher nicht so schwafelig und knapp, aber Comics machen das eben auch ganz knapp und kurz und können dann aber trotzdem eine ganze Welt gleich entstehen lassen. Also, dass man verschiedene Bilder übereinander schiebt und dann miteinander verblendet, dann kriegt am Rand vielleicht noch eine Schlange aus dem Bild. Also, man kann Zeichen setzen, man kann Spuren legen und ist dann gleich ganz in der Welt drinne, wo man als Theologin dann wahrscheinlich lange graben müsste.
Wir sprechen heute über Gott im Comic und wollen uns als erstes anschauen ein Beispiel, das eine heilige Schrift direkt in Comicform umwandelt, sich dabei allerdings einige Freiheiten nimmt. Es ist auch nicht irgendeine heilige Schrift, sondern es ist das erste Buch der hebräischen Bibel, die Genesis. Und der Titel dieses Comics ist dann auch ein zentraler Satz aus der Schöpfungsgeschichte: Es werde Licht. Das Comic gibt es leider bislang erst auf Englisch, deswegen ist der Titel dann auch Let There Be Light. Es kommt von der amerikanischen Comic-Autorin Liana Fink und meine Kollegin Ingrid Wenzel hat es für uns sich angeschaut. Ingrid, es gibt ja immer wieder Versuche, die Bibel als Comic möglichst an die Jugend ranzubringen. Ist das hier eine komplette Nacherzählung der Genesis, wie das schon versucht wurde?
Also fast. Sie beginnt mit der Schöpfung der Welt und geht dann über Adam und Eva, Turmbau zu Babel ist auch dabei, Abraham, Isaak und Jakob und endet mit der Geschichte von Josef. Und es ist nicht alles da drin, aber ich sag mal, die Haupterzählungen sind drin. Und ich finde, es ist auch vor allem dann immer, Eike Arndt, Sie hatten ja gerade den Humor angesprochen, ich finde es immer genau dann lustig, wenn Liana Fink, die Künstlerin, es wirklich nacherzählt. Also dieses, und Noah wurde 950 Jahre alt und Noah sagt, oh, wie lange denn noch? Also wirklich sehr, manchmal sehr nüchtern nacherzählt, aber genau, es wurden sich auch Freiheiten genommen. Zum Beispiel, ich sag mal, der größte Unterschied ist, dass Gott in diesem Comic eine Frau ist.
Da müssen wir gleich noch drüber reden. Aber abgesehen vom Geschlecht, handelt dieser Gott, diese Göttin denn anders als in der Tora?
Also die Göttin ist ein bisschen anders, sie ist sehr launisch, sie ist unendlich traurig auch und fast schon gelangweilt. Also man sieht sie fast wie eine kindliche Zeichnung mit einer kleinen Krone und einem Zauberstab, wie eine Prinzessin auf der Wolke, und die hängt da wirklich drauf, der ist langweilig. Sie denkt sich, oh, jetzt habe ich hier Tag und Nacht erschaffen und jetzt sind hier ganz viele Tiere, wie sollen die bloß heißen? Ach, ich erschaffe mal einen Menschen, der kann mir dabei helfen. Also eine sehr launische Göttin, die auch ihre Schwächen hat. Unter anderem ist sie so traurig über die Menschheit, die sich gegen sie wendet, dass sie so viel weint, dass dadurch die Sintflut entsteht.
Und in der Interaktion mit den Menschen spielt das da irgendwie eine Rolle, dass Gott jetzt also Göttin ist?
Es ist am Anfang ganz normal. Es ist halt einfach so. Die Göttin ist da, die hat die Welt erschaffen, die Menschen erschaffen. Und mit der Zeit vergessen die Menschen das. Und die Göttin zieht sich immer weiter zurück aus dem Leben der Menschen und ist schon fast unsicher. Und dann gibt es eine ganz prägnante Szene, dass beim Turmbau zu Babel die Menschen sagen, ja, jetzt bauen wir mal den Turm so hoch, bis wir durch die Wolkendecke brechen und schauen, wie Gott aussieht. Und ein Mann schafft es auch. Er klettert hoch den Turm, durchbricht die Wolke und erschreckt sich und sagt, oh mein Gott, Leute, ihr werdet es nicht glauben, was ich hier sehe. Und zack, die Göttin reagiert und erschafft die große Sprachverwirrung, weil sie so unsicher ist und sagt, nee, der Mann kann auf keinen Fall zurück und jetzt irgendwie was über mich erzählen. Also ja, es ist keine große religiöse, feministische Umerzählung, aber es gibt immer wieder Details, die totales Potenzial bieten für, ja, was haben wir eigentlich für ein Bild von Gott und wie ändert die Künstlerin das in diesem Falle? Und die Künstlerin sagt auch in einem Interview, dass es eigentlich autobiografisch ist, dass sie sich selber als Göttin, als Erschafferin
mit Krone zeichnet. Auf der Wolke. Herr Arndt, dann hüpfen wir jetzt mal kurz in Ihre Comics, denn das Geschlecht Gottes spielt bei Ihnen ja durchaus auch eine Rolle. In einem Comicstrip sehen und erfahren wir nämlich, Gott trägt Bikini. Ist Gott bei Ihnen eine Frau?
Naja, Gott ist beides. Also dieser Comic ist schon relativ alt, ne? Also heute würde ich vielleicht dann auch sagen, Gott hat mehrere Geschlechter oder alle Geschlechter, so die es gibt, ne? Also im Grunde genommen spielt aber das Geschlecht jetzt auch gar nicht so eine große Rolle, weil ich jetzt diese Figur auch eher mit ihren Launen, mit ihren Gefühlen zeige, und diese Geschlechtlichkeit spielt in den meisten Geschichten gar nicht so eine große Rolle. Gott wird bei mir im Text auch männlich gegendert. Ich hätte da gerne andere Lösungen für, aber das gibt es bislang noch nicht. Und ich bin kein Vorreiter in so Sprache. Und mir ist dann doch wichtiger, dass es irgendwie relativ flüssig lesbar ist. Also ich glaube, man nimmt die Figur eher männlich wahr, aber ich denke sie schon non-binär oder wie auch immer.
Vielleicht ist das eine Auseinandersetzung damit, mit diesem klassischen Gottesbild, der Mann mit dem weißen Bart auf der Wolke. Also man merkt ja dann doch, wie wirksam das Ganze, was in der Sixtinischen Kapelle da an die Decke gepinnt ist, wo man ja auch sagen könnte, ist vielleicht auch ein gigantischer Comic. Also wie wirksam dieses Bild trotz aller Abgrenzung ist.
Auf jeden Fall. Und ich finde, so in Kinderbibeln oder so merkt man das auch, dass es da wenig Alternativen dazu gibt. Das ist doch ganz oft noch Gott als rauschebärtiger alter Mann. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu Liana Fink, die sich also die Göttin nach ihrem Abbild erschaffen hat. Was ist das denn für eine Künstlerin?
Also Liana Fink ist vor allem bekannt für ihre Cartoons. Sie macht viel für das Magazin The New Yorker. Und sie hat immer irgendwie einen genialen neuen Gedanken in ihren Cartoons, was ich wirklich bewundere bei ihr. Und ihre Zeichnung, man könnte sagen, die sind minimalistisch, aber sie sind kondensiert, komprimiert. Also sie schafft es ganz toll, mit wenigen Strichen ein Gefühl, eine Laune oder einen Gedanken zu fassen und Menschen so darzustellen, wie so ein Erinnerungsbild von Wut zum Beispiel, kann sie ganz toll. Und sie zeigt sich auch selber immer als launische Person, also zeigt viel Skizzen auf Social Media, die sind manchmal wirklich sehr, oh ja, jetzt hatte sie wieder einen schlechten Tag, so fühlt sich das manchmal an als Betrachterin. Aber ich glaube, wichtig bei ihr ist auch, vor allem bei diesem Comic, sie hat mehrere Comics auch gemacht und viele sind autobiografisch, und sie hat einen jüdischen Background selber und hat doch gesagt, dass sie für dieses Comic selber, wir hatten ja gerade den Gott mit Rauschebart angesprochen, wirklich selber gesagt hat, ich muss dieses Gottesbild mal brechen für mich selber. Sie hat gesagt, in der Entstehung des Comics war sie sehr gläubig. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass sie es heute weniger ist, aber bei der Entstehung schon. Und sie hat versucht, diese Göttin auch als Selbstbildnis zu entwerfen, um der Idee von Gott wieder näher zu sein. und hat selber gar nicht so viel recherchiert. Also sie hat einfach viel aus Erinnerung gezeichnet. Und ne, viele Menschen, die religiös aufgewachsen sind, haben ja auch viele Kindheitserinnerungen. Und ich glaube, dadurch ist die Göttin auch, sieht aus wie so ein trotziges Kind manchmal.
Du sagst komprimierter Stil. Funktioniert das gut für die Genesis? Also so ein Paradiesgarten will ich ja eigentlich nicht auf zwei Bäume und zwei Menschen reduziert haben, oder?
Ja, also der Paradiesgarten, der ist schon sehr paradiesisch. Und der ist dann, sobald Adam und Eva rausgeschmissen worden sind, dann da auch ganz große Zäune drumherum und ist dann eine sogenannte Gated Community, da kommt keiner mal rein. Also sie macht immer sehr moderne Bezüge dann auch dazu. Das ist schon genial gezeichnet. Das Minimalistische wird auch mal maximalistisch. Zum Beispiel als Eva dann in den Apfel beißt, boom, dann gibt es eine komplette Seite mit Querbezügen und wo das Gehirn einfach explodiert und jetzt weiß sie, ah, das ist gut, das ist böse. Also das wird auch mal maximalistisch, aber alleine dieses Rhythmische, was Comics hat, ist ja Eike Arndt in ihren Büchern ja auch viel so dieses Rhythmische, Panels, also diese Quadrate, Stück für Stück was zu erzählen. Das ist für die Erzählung der Genesis sehr gut nachgemacht, weil es hat diesen Rhythmus. Gott erschafft etwas, dann schaut das an, dann ist es gut, dann ist mal ein Tag Pause. Und diesen Rhythmus, der ist im Comic auch erhalten und das passt ganz gut zusammen.
Ich gebe noch mal kurz die Rahmendaten. Liana Fink, Let There Be Light, erschienen bei Random House. Und jetzt habe ich aber noch eine Frage an dich, Ingrid, als selbst Comiczeichnerin. Wenn man dir die Aufgabe geben würde, zeichne doch mal einen Comic mit Gott. Wie würdest du Gott, Göttin darstellen?
Ja, ich glaube, ich bin da Traditionalistin und glaube an das Bilderverbot. Also ich finde vor allem interessant das, was man nicht darstellt. Ich finde, es ergibt total Sinn, wie sie das gezeichnet hat und bin auch begeistert von ihrer Arbeit. Aber wenn ich jetzt selber einen Comic machen müsste, also manchmal, wenn ich einen Cartoon oder eine Skizze mache dann und Gott da drin irgendwie vorkommt, dann ist es manchmal dieses klassische Dreieck mit dem Auge drin oder die Hand, die aus einer Wolke kommt. Weil ich finde, je weniger man zeigt, desto mehr kann man dann am Ende, wenn man jetzt keine Agenda wie Diana Fink hat mit ihrem Buch, dann kann man ja den Lesern zeigen, hey, was ist denn dein Bild, deine Interpretation und nicht so viel vorgeben wie der Rauschebart in der Sixtinischen Kapelle.
Also Rauschebart trägt Gott bei Eike Arndt ja nun auch nicht. Seine Werke heißen Die Zeit und Gott, das Nichts und Gott, der Mensch und Gott. Da könnte man ja meinen, das seien so ganz dicke philosophisch-theologische Werke, aber es sind nun mal Comic-Miniaturen, durchaus mit philosophischer Tiefe. Arndt erzählt in diesen kurzen Geschichten zum Beispiel, wie Gott die Welt erschaffen hat. Man muss wissen, davor hat seine Oma schon das Universum geschaffen. Wir erfahren, wie Gott in einer WG mit Mond lebt. Mond trägt übrigens Schuhe aus Seelenheil. Und wir erfahren auch, welche anderen Götter die Menschen sich so erschaffen, weil sie eben mit Gott und seinen verschiedenen Identitäten nicht so ganz zufrieden sind. Herr Arndt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind Sie ja jetzt kein tief religiöser Mensch, der da irgendwie seine religiösen Überzeugungen in Comics bringen will oder wie Liana Fink sagt, ich will da mal gegen so ein herkömmliches Gottesbild angehen. Was hat Sie denn dazu gebracht, Gott in einen Comic zu bringen?
Das ist gar nicht so leicht, irgendwie so wiederzuerzählen. Also diese Figur stammt ursprünglich aus einem Versuch, ein Bilderbuch zu machen. Ja, also als ich studiert habe in Münster, da gab es ein Bilderbuch als Fach auch und ich dachte, ich muss jetzt auch versuchen, in die Bilderbuchbranche zu kommen und habe dann einen Text von einem Schweizer Autor illustriert, einen satirischen Märchentext und da kommt eine gute Fee drin vor und diese Fee ist jetzt nicht, wie man sich klassisch eine Fee vorstellt, sondern auch eher ein bisschen plumper, voluminöser und es wurde nichts aus diesem Buch, es hat keinen Verlag interessiert und irgendwann tauchte die Figur aber wieder im Skizzenbuch bei mir auf, weil ich habe immer ganz gerne früher Comic Jams gezeichnet, ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht bekannt, also es ist, man fängt mit einem Bild an und gibt seinem Blatt weiter an die Freunde und die zeichnen das Comic weiter und das ist so eine Technik, die mache ich auch manchmal mit mir selber und so sind viele meiner Comics entstanden, dass ich gar nicht weiß, wie das jetzt eigentlich hier so, ich habe gar kein Ziel, wo es hingehen soll, sondern es entsteht viel einfach so spontan und irgendwann ist diese Figur entstanden, ist da wieder reingekommen in die Comics und fing an, sich mit anderen Figuren zu unterhalten und dann war das gesetzt so und dann habe ich immer wieder damit versucht zu spielen.
Wir müssen mal kurz sagen, Gott sieht aus wie ein Bienenstock, sagen manche auf jeden Fall, genau, also ein etwas unförmiges Gebilde mit aber Gesicht, Armen und Beinen.
Das ist ja was ganz weit weg ist von unseren traditionellen Gottesvorstellungen. Womit sie aber spielen, sind diese Ideen, was wir Gott alles zuschreiben. Zum Beispiel, dass Gott Natur erschafft. Es gibt da so eine schöne Szene, wo er also Berge und Tannen herbeiruft, um da eine hübsche Berglandschaft zu kreieren. Dann kommt es aber zum Konflikt mit der Sonne, die sagt, du musst die Naturgesetze einhalten und du musst auf Erosion warten. Und sagt Gott, einfach so Berge zu versetzen, das geht so nicht, Freundchen. Da klingen natürlich Bibelzitate mit, bei denen die diese Texte kennen. Und das ist ja ein wahnsinniger Fundus, auf den sie da zurückgreifen können. Macht das irgendwie auch den Charme aus, dass man da natürlich viel mehr hat, als wenn man jetzt so eine Fantasiegestalt, also irgendeine Fee, oder mir fällt sonst noch das Masipulami von Franquin ein, also dieses gelb-schwarze Wesen, was durch den Urwald hoppelt und irgendwie Huga Huga sagt. Da kann man ja nicht auf irgendwas zurückgreifen. Sie können bei Gott auf eine ganze Kulturgeschichte zurückgreifen.
Ja, ich glaube, dass das viel von dem Reiz ausmacht. So, das ist schon in unserer Gesellschaft und Kultur schon ganz viel etabliert von Gott und die Geschichten aus der Bibel. Und ja, ich glaube, es ist immer interessant, sich daraus zu bedienen, diese Geschichten anders zu erzählen oder damit zu spielen halt, ja.
Nun ist ja Gott aber vielen Menschen auch wahnsinnig wichtig und die nehmen die Sache sehr, sehr ernst. Bekommen Sie da manchmal auch Kritik, dass man so doch nicht mit Gott umspringen könne, wie Sie das in Ihren Comics tun?
Bislang noch gar nicht. Ich habe noch keinerlei negative Kritik diesbezüglich bekommen. Also Leute, die Comics jetzt nicht gut finden oder so. Meistens hört man einfach gar nichts, ne? Aber bin dafür noch nie kritisiert worden. Im Gegenteil. Also es gibt einen Fan von mir, sage ich jetzt mal ganz selbstlobend hier, der, also ein ehemaliger Pfarrer, der mich schon öfter auch eingeladen hat, dass ich in seiner Gemeinde Comic-Workshops gebe.
Ich hatte auch so beim Blick ins Internet den Eindruck, Sie haben schon auch ein paar wirklich religiöse Fans, die da auch wahnsinnige Tiefe drin sehen. Also ich finde auch, dass diese Comics Tiefe haben, aber ob die wirklich tatsächlich die religiöse Botschaft haben, die ihre religiösen Fans da drin sehen, das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Was denken Sie?
Also ich lege da keine religiöse Botschaft rein, so, ne? Aber das ist ja dann, ich meine, jegliche Kunst hat ja auch ihre Offenheit und kann rezipiert und gelesen werden und entsteht ja dann sozusagen auch erst in den BetrachterInnen, so, ne? Aber es ist für mich okay, wenn es die Leute reizt da, dann ist es ja, das ist ja cool.
Ich meine, jetzt muss ich mal als die Theologin sprechen, die ich ja irgendwie auch bin. Was ich daran toll finde an den Comics ist, dass da dieser Gott eigentlich so ein Prinzip von Freiheit hat durch dieses Verspielte und dadurch, dass er im Zweifelsfall die Regeln der Unterhaltung oder die Regeln der Situation einfach ändert und die Logik umkippt und außer Kraft setzt, dass dadurch irgendwie so ein Begriff wirklich von so einer spielerischen Freiheit ausgedrückt wird. Und das ist ja was, was man vielleicht als so einen wohltuenden Gegensatz zu sowas wie Gottes Allmächtigkeit, das wirkt irgendwie so gesetzt und so, als ob da alle Regeln immer klar sind. Und das ist einfach schon auch mächtig, weil er ändert ja die Regeln einfach, aber hat eben trotzdem was ganz Leichtes. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch für Pfarrer was ganz Anziehendes haben könnte.
Ja, ich glaube auch so, die Gestalt von Gott, ich habe das ja nicht so richtig geplant, aber ich merke halt auch, dass so allein wie die Figur auch gezeichnet ist, eher freundlich und knuffig ist, so, und das interessiert mich dann auch eher, also diese, sag ich mal, dass das zugewandte, interessierte, neugierige, manchmal auch wütende, vielleicht auch traurige oder auch verpeilte oder auch zärtliche an dieser Figur. Das ist so, was mich interessiert, ja.
Ich glaube ja, das Verpeilte ist das Überraschendste an der ganzen Sache.
Als er aus Versehen das Internet erschaffen hat, das macht echt.
Sie haben 2010 Ihr erstes Comic dazu veröffentlicht, 2023 jetzt der dritte Band, dazwischen noch so ein paar Nebenprodukte. Verändert sich im Laufe der Zeit das Verhältnis zu Gott, wenn man ihn so oft zeichnet?
Also nicht so immens. Ich würde eher sagen, es verändert sich eher, glaube ich, die Art, wie ich erzähle, und mein Humor verändert sich auch ein bisschen. Also es gibt mittlerweile in den älteren Sachen Texte oder ja auch Comics, die ich so heute nicht mehr machen würde. Ja. Aber ich habe das Gefühl, mein Bezug zu dieser Figur ist immer noch relativ gleich. Im Grunde genommen versuche ich immer, die in irgendeine Situation reinzusetzen und dann mal gucken, was sie eigentlich macht. So, ne? Wie ich am Anfang auch schon sagte, ich habe nie so richtig einen Plan, wohin so eine Geschichte eigentlich geht.
Und die Situation wird konstituiert durch Personen, die alles keine Gläubigen oder Anhänger von Gott sind, sondern sehr unabhängige Wesen auch. Also Sonne, Mond, der Hai, der sein Lieblingstransportmittel ist, aber auch mal eine Tomate oder ein Lauch. Das machen sie vielleicht auch bewusst, dass sie sich gar nicht in diese Dimension der Gläubigen reinbegeben, weil die sich ja vielleicht auch noch mal besonders auf den Schlips getreten fühlen könnten, oder?
Ja, schon eher, das stimmt. Ja, ich habe auch nicht die Intention oder es interessiert mich jetzt auch nicht so sehr, muss ich sagen, da in irgendeiner Form jetzt was krass zu hinterfragen oder auch moralisch irgendwas zu kritisieren. Also ich verstehe das jetzt auch gar nicht als eine krasse Satire so von Religion oder Gott oder irgendeiner Kirche. Ich meine, die Menschen können ja glauben und machen, was sie wollen, so mit Religion, ne? Solange sie, solange es einigermaßen oder völlig gewaltfrei bleibt, so, ne?
Aber ein bisschen christlich geprägt sind Sie schon, glaube ich, aus Ihrer Jugend.
Ja, ja.
Ihr Gott
ja.
auch, würden Sie sagen? Oder schaffen Sie es, sich davon ganz zu lösen? Also ist das ein universeller Gott, der zu allen Religionen passen könnte?
Naja, es ist schon in seinen Anfängen ist es immer noch und ich habe immer auch noch eher einen christlich geprägten Gott so im Hintergrund, weil ich kenne mich überhaupt nicht aus mit anderen Religionen und könnte da nicht anknüpfen an andere Gottesbilder oder Geschichten oder so. Und deshalb ist es schon eher, also die Ursprünge sind ein christlicher Gott, ja. Mhm.
Ich sage noch mal kurz die Titel. Eike Arndt, die Zeit und Gott, das Nichts und Gott, der Mensch und Gott heißen die drei großen. Alle erschienen im Zwerchfell Verlag. Wer gelesen hat, dass dieser Verlag seine Arbeit eingestellt hat, das mag stimmen, aber die Bücher sind weiterhin im Buchhandel zu beziehen. Wir hatten bislang die Nacherzählung einer Heiligen Schrift. Wir hatten Gott in kleinen, lustigen Miniaturen mit eher so Alltagsthemen. Aber Comics und vielleicht besonders die japanische Form, die Mangas, die können ja auch ganz eigene Fantasiewelten schaffen, in denen dann eben Gott oder Götter durchaus auch eine Rolle spielen können. Da hat uns meine Kollegin Kirsten Dietrich ein Beispiel mitgebracht. Und dazu liegen hier zwei dicke Bände auf dem Tisch. Das ist die Serie von Hayao Miyazaki, Nausikaa aus dem Tal der Winde. Kirsten, warum hast du uns diese Manga-Serie mitgebracht?
Erstmal, weil es ein guter Grund war, sie mal wieder zu lesen. Es sind irgendwie schon beeindruckende, weiß ich nicht, über 1000 Seiten jedenfalls. Und das ist ein richtig riesiges Werk. Und weil ich es einfach so toll finde, weil diese Welt wahnsinnig vielschichtig ist, die da erzählt wird. Also man kann da so richtig tief eintauchen. Und das ist eine Welt, die ich dann nochmal interessanter finde, weil da so viele spirituelle und religiöse Motive auftauchen. Also Kulte, es geht um Opfer, es geht um Prophezeiungen, alles Mögliche. Und dabei aber trotzdem auch noch eine spannende Abenteuergeschichte, die einfach wunderschön gezeichnet ist.
Kannst du uns so ganz grob erzählen, worum es geht, ohne jetzt alle Bände nachzuerzählen?
Ganz grob. Also es spielt in der Welt nach einer großen Katastrophe. Die 7 Tage des Feuers wird das genannt. Offenkundig haben die Menschen mit Waffengewalt, überlegener Technik die Welt an den Rand des Untergangs gebracht. Es gibt jetzt nur noch so kleine Stadtstaaten, kleine größere Stadtstaaten, die kämpfen gegen einen Wald aus Pilzen und Sporen, der sich auf der Erde ausgebreitet hat. Das sogenannte Meer der Fäulnis, in dem können Menschen nicht leben, nur mit Masken. Und Nausikaa ist die Prinzessin eines ganz klitzekleinen Stadtstaats, der günstig gelegen ist, weil der Wind verhindert, dass die Sporen in diesen Staat reintreiben und deswegen können die Leute da ohne Masken leben. Und Nausikaa ist so eine, ist die Prinzessin, ja, aber sie ist eine ganz praktische, zupackende Prinzessin. Also sie hat so einen kleinen Gleiter, mit dem fliegt sie durch die Gegend und sie fliegt auch in diesen Pilzwald rein. Also dieses Meer der Fäulnis interessiert sie total, weil sie eine ganz große Liebe hat für alles, was da wächst. Und deswegen erforscht sie diesen Wald, also mit einer Maske und so, alle, die da rein müssen. Das wird auch sehr ernst genommen, dass man wirklich da sonst nicht überleben kann. Also alle müssen Masken tragen.
Und das schon vor Corona?
Und den entledigt man sich ja sonst immer gerne, dass der Held sich dann die Maske vom Gesicht zieht, damit man ihn auch wirklich sehen kann. Nein, da tragen alle, wenn es drauf ankommt, tragen sie Masken. Jedenfalls Nausikaa erkundet diesen Wald und dann kommen da aber dazu noch äußere Ereignisse. Also diese ganze Welt, in der sie lebt, ist trotzdem von Kriegen bestimmt. Verschiedene Königreiche treten gegeneinander an und darin findet Nausikaa einerseits einen Weg zwischen diesen Kriegsparteien und andererseits ergründet sie das Geheimnis dieses Waldes.
Also eigentlich eine typische Heldin. Ist da irgendwo was Göttliches an ihr?
Aber ja, es gibt ja sogar eine Prophezeiung darüber. Es wird irgendwann, gibt es einen Tempel in der Wüste, in dem steht dann, es wird ein Mädchen im blauen Kleid auf einem Weizenfeld stehen. Und dann sieht man in einer Szene, wo Nausikaa nach einer Begegnung mit so riesigen, asselartigen Insekten, Omus genannt, das Blut hat ihre Kleidung blau gefärbt und sie steht auf den Fühlern dieser Insekten. Also es kommt natürlich nochmal viel toller raus im Film, wo man das dann farbig sieht. Es gibt einen Film und einen Manga. Der Manga nur in Schwarz-Weiß, der Film in Farbe. Aber diese Prophezeiung, dass dieses Wesen da ist, es gibt einen Tempel in einer Oase, wo dieses nochmal dargestellt wird. Und also man merkt auch, dass sie wirklich auftritt als jemand, die ganz besonders ist, die Menschen versöhnen kann, die die Welt liebt, die alle zur Verzweiflung treibt um sie rum, weil sie dann alle sagen, ah, wir müssen das mal gucken, das ist ein feindliches Schiff. Wir wissen gar nicht genau, wir müssen eine Strategie entwickeln. Und Asika sagt, ich guck erstmal, was da los ist, springt auf ihren Gleiter und fliegt erstmal hin und schafft es dann irgendwie durch Menschlichkeit und durch Zuneigung und Zugewandtheit noch den schärfsten Gegner in die Knie zu zwingen.
Also sie ist irgendwie Gott gesandt oder vielleicht auch so eine Messias-Figur. Gibt es dahinterstehend noch irgendwelche großen Götter, die über dem Ganzen schweben oder?
Naja, die verschiedenen Stämme und Kriegsparteien sind teilweise sehr, sehr, sehr fromme, fundamentalistische, fast schon wahnsinnig im vollen Sinne des Wortes religiöse Menschen. Aber die Götter werden eher beschworen, immer mal, als dass die auftauchen. Man muss dazu sagen, es ist ein japanischer Comic. Hayao Miyazaki hat in seinen ganzen Filmen, in den Mangas, in den Animes, die er gezeichnet hat, so eine animistische Spiritualitäten, wo es eben keinen großen Gott gibt, sondern die ganze Welt durchdrungen ist von Göttlichen. Und das merkt man hier in dem Buch, also in Nausikaa natürlich auch. Also da sind zum Beispiel dann die Insekten auf einmal ganz, haben heilige Aufgaben bei der Reinigung der Welt. Oder er schaut auf die Pilze, auf die Sporen, auf schleimige Mikroorganismen so genau drauf und also spielt da mit der Größe, mit der Kleinheit so, also schaut da so genau hin, bis man auch da die Schönheit sieht, sodass man eigentlich fast sagen könnte, dass eigentlich so, ja, die Natur eigentlich das göttliche Prinzip dahinter ist. Also in einem Moment kann Nausikaa dann mal kurz in eine Welt gucken, die von dieser Verschmutzung gereinigt ist, wo es auf einmal wie Gras, Vögel und alles gibt und aus dem Himmel kommen aus den Wolken dann so Sonnenstrahlen auf diese Welt runter. Und dann dreht sie sich aber um und sagt, das will ich den Menschen nicht zeigen, weil noch sind die Menschen noch überhaupt nicht reif dafür, wieder in dieser Welt zu leben. Die müssen erst noch mal durch 1000 Jahre Pilzwald durchgehen, bis sie da dessen wieder würdig sind.
Super, 1000 Jahre Pilzwald.
Der Wald ist schön.
Herr Arndt, Sie haben hier vorhin schon ganz interessiert in den Band geguckt, den Kirsten Dietrich vor sich liegen hat. Das ist aber ja eine völlig andere Art der Erzählung, auch über mehrere Bände, so ein großes Epos. Sie haben diese kleinen und ganz anders gezeichneten Comic-Strips. Kann Ihnen sowas trotzdem als Inspiration dienen?
Ja, könnte sein, aber also es muss auch nicht immer alles Inspiration sein. Ich würde es mir auch so durchlesen.
Ne? Also. Wenn man so einen Comic zeichnet und mit einem Comic in der Hand sieht, denkt man halt gleich an Inspiration. Aber das ist natürlich sehr berechtigt, dass man es vielleicht auch einfach so mal lesen kann. Ingrid, wie ist das bei dir? Manga, ist das so?
Ja, also ich merke schon, dass ich, auch wenn ich sage, ich will es einfach nur privat lesen und genießen, ich bin sehr beeinflussbar. Also wenn ich dann, zum Beispiel jetzt haben wir gerade eine Seite aufgeschlagen, wo es Naturdarstellung, die besagten Sonnenstrahlen, die aus der Wolke kommen und ich sehe verschiedene Perspektiven auf diese Natur. Einmal sieht man nur die Sonne, dann die Sonnenstrahlen und diese fragmentierte Erzählung, dieses typische Manga-artige, das übernehme ich dann auch mal selber dann für ein eigenes Comic und das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich es nicht lesen würde. Ja.
Ja, auch hier nochmal kurz die Rahmendaten. Hayao Miyazaki, Nausikaa aus dem Tal der Winde, ist auf Deutsch eigentlich bei Carlsen erschienen, aber zurzeit vergriffen. Aber zum Glück gibt es ja sowohl Büchereien als auch Antiquariate, wo man das finden kann. Und es ist auch auf Englisch auf jeden Fall neu zu haben. Und das ist vielleicht, weil es so bildmächtig ist, auch ganz okay, das auf Englisch zu lesen, oder Kirsten?
Man versteht es auf jeden Fall und die Bilder sprechen wirklich auch sehr für sich.
Also wir haben jetzt schon ziemlich unterschiedliche Wege gesehen, Gott oder gottähnliche Gestalten im Comic unterzubringen. da müssen wir jetzt, glaube ich, auch nochmal darüber reden, dass es auch um Gott gehen kann, ohne dass er bildlich auftaucht. Und dazu habe ich auf diesem hier schon reich bestückten Tisch voller Comics auch ein Comic mitgebracht. Nämlich, also es nennt sich Graphic Novel von der Autorin Lana Siri und der Illustratorin Irem Kurt, das heißt Shababs. Und da geht es darum, verschiedene feministische und auch queere Interpretationen des Islam zugänglich zu machen. Das passiert mit jungen Protagonistinnen, die dann auch mal ins Mittelalter reisen und da irgendwelche Berühmtheiten aus der muslimischen Geschichte treffen. Der Prophet Mohammed taucht nicht auf, bildlich, und auch Gott nicht, sondern es gibt dann immer mal wieder einfach so ein Feld, in dem ein Koranvers steht. Das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass das bei einem muslimischen Comic so ist, denn die bildliche Darstellung, hatten wir ja vorhin auch schon gehört, ist im Islam, aber auch anderswo durchaus nicht vorgesehen. Es gibt aber ja auch sonst noch ein paar Gründe, sich vielleicht nicht zeichnerisch mit Gott anzulegen. Herr Arndt, Sie haben das gemacht, ausführlich gemacht. Haben Sie irgendwann mal auch bereut, diesen Gott erschaffen zu haben oder irgendwann das Gefühl gehabt, so jetzt habe ich aber echt genug über Gott erzählt?
Nee, bereut nicht. Also ich merke aber, dass es schon, wenn man in einer Situation ist, man lernt irgendwelche Leute kennen und erzählt sich, was man macht. Und ja, ich mache Comics über Gott. Das bedarf dann immer einer längeren Einleitung. So, ne? Und ich bin immer da bemüht, das irgendwie einigermaßen knapp zu halten. Und am besten zeigt man dann eh auch Bildbeispiele. Aber gut, das ist jetzt aber auch keine schwerwiegende, schlimme Situation. So, ne?
Aber es zeigt schon wieder, dass da gleich ganz viele Bilder hochkommen, wenn man sagt Comics über Gott. Also dann haben Leute natürlich...
Also genau, und es könnte schon auch sein, dass man so spürt, dass man in irgendeine Ecke so gedrängt wird. Ach so, das ist jetzt der christliche Comiczeichner oder sowas beispielsweise. Das kann schon sein. So, ne?
Ja. Und es gibt ja auch einige schlechte Beispiele, würde ich sagen, in der Comicwelt für Gottesauftritte. Kirsten, ich habe dich gebeten, da mal uns was rauszusuchen.
Ja, wobei ich bin da eher weniger bei Gott hängen geblieben, weil ich finde, damit ist es eigentlich eben mit einer allmächtigen Figur muss man irgendwie alles machen können, finde ich. Das ist, also da bin ich ganz großzügig mit Grenzen. Was ich schwieriger finde, ist die Figur von Jesus. Also da gibt es halt wirklich, finde ich, ganz grässliche Beispiele, also wo er entweder so in frommen Comics, die es ernst meinen, so der klassische weiße Mann ist mit langem Haar und mildem Blick, also wie so die Bildtradition der Nazarener vor 200 Jahren das so in die Welt gesetzt hat. Oder auch in Comics, die es anders machen wollen. Also ein Beispiel ist so ein Comic, ein bisschen auch so eine Manga-Stil wieder. Jesus, die ganze Geschichte von dem englischen Künstler Siku, wo der Jesus dann so eine ganz eigenwillige Lockenpracht hat, die so immer um ihn rum, sich um ihn rumschnörkelt, wo ich denke,
statt Heiligenschein.
Es ist an der Grenze, wirklich an der Grenze zum Kitsch. Und was ich fast noch wichtiger finde, ist, wenn Comic-Künstler dann mit ihrer Verantwortung, die sie auch gegenüber Figuren haben, nicht so richtig gut umgehen. Also nochmal, auch in diesem Jesus-Comic ist mir das aufgefallen, da werden die Hohepriester gezeigt, also die jüdischen Hohepriester, die dann zwar jetzt nicht gezeichnet werden mit so antisemitischen Klischees und Stürmerstil, aber trotzdem nutzt der Künstler so alle Möglichkeiten aus, so mit so einer Untersicht und das Gesicht da ganz verschattet und alles ganz wild schraffiert, so dass sie dann letztlich aussehen wie so eine Mischung aus Teufel und Zombie. Und da finde ich, da muss man dann schon nochmal gucken, also wen stellt man da eigentlich wie da und wie setzt man als Zeichner, Zeichnerin dann auch die eigene schöpferische Macht eigentlich ein?
Ingrid, ich habe dich ja vorhin gefragt, wie du Gott darstellen würdest, aber würdest du vielleicht auch, wenn dich jemand auffordern würde, erstmal Bedenken äußern und Gründe haben, warum du es lieber doch nicht machen würdest?
Ja, ist von ganz vielen Faktoren abhängig, ne? Was ist das für ein Thema? Was ist der Zweck? Was ist das für eine Geschichte? Was will ich erzählen? Mich interessiert es vor allem irgendwie metaphysisch auch, Dinge darzustellen, und wir hatten ja gerade das Thema Islam. Also ich habe einmal so Buchkunst gesehen mit ganz normalen Landschaftsdarstellungen und Mohammed war dort wie ausradiert. Das war einfach nur komplett weiße Silhouette. Und das hat mich total berührt, weil es war das, was nicht dargestellt werden kann, was nicht ausgesprochen werden kann. Und das lässt irgendwie nochmal kunstvoll Platz für das, was unter der Oberfläche liegt. Und das finde ich sehr schön.
Also die Auslassung kann auch einen Vorteil haben. Ich würde gern bei mir selbst auch bei der Vorbereitung auf diese Sendung so aufgefallen ist, es gibt wahnsinnig viel und wir könnten hier noch Stunden weiterreden, können wir aber nicht, wir haben nicht so viel Sendezeit. Aber deswegen würde ich gern eine kurze Abschlussrunde machen, wo jeder nochmal ein Werk rausgreift und sagt, ach, das ist eigentlich schon auch lesenswert, da wird schon auch Gott im Comic auf eine besondere Weise dargestellt. Herr Arndt, mögen Sie anfangen?
Ja, gerne. Ich habe von der Zeichnerin Roya Soraya habe ich Faust mitgebracht. Das ist einfach eine Neuerzählung dieser Geschichte Faust. Da ist ja schon in der Originalgeschichte Faust und der Teufel, Mephisto. Das ist so eine Adaption, sie setzt es in die Gegenwart und ich zeige hier mal so ein bisschen.
Sie müssen leider beschreiben, weil unsere Hörerinnen nicht sehen, was sie uns zeigen.
Ja, stimmt, ja.
Ich habe eine große Wolke gesehen.
Ja, genau. Obwohl das jetzt missverständlich wäre. Das ist wiederum eine Erscheinungsform von Mephisto. Also Roya zeichnet sich selbst so als auch als Schöpferin, als Künstlerin, wie sie mit dem Text ringt und irgendwas zu Papier bringen möchte und hat so eine kleine Goethe-Statue bei sich und schmeißt die irgendwann aus dem Fenster und beginnt dann ihre eigene Version dieser Faustgeschichte zu zeichnen. Sie macht das mit so Wasserfarben und hat eine sehr schöne Art, auch Figuren darzustellen. Faust ist ein Finanzunternehmer, der bei einer Depression leidet und irgendwann dann Mephisto trifft und mit ihm irgendwelche Abenteuer erlebt. Vor allem hat sie der Figur der Margarete ja eine viel größere und wichtigere Rolle gegeben. Ja, sag mal, sie stellt sich viel eigenständiger dar und nicht so abhängig und als so Mädchen, wie es wohl in der Originalgeschichte ist. Und naja, genau. Also es ist wie gesagt eine Adaption, aber ich finde es sowohl schön gezeichnet als auch echt gut erzählt.
Wir sagen ja. Nochmal kurz: Roya Soraya, genau. Faust heißt das.
Richtig, ja.
Ingrid.
Ja, ich bleibe einfach nochmal bei meiner Künstlerin Leana Fink. Die hat nämlich auch eine Autobiografie gezeichnet. Passing for Human heißt das, also sowas wie als Mensch durchgehen. Und darin sieht man die Geschichte ihrer Eltern. Das ist wie ein modernes New Yorker Märchen einer alttestamentarischen Erzählung von ihren Eltern. Ja.
Okay, das klingt spannend. Und Kirsten, was hast du dabei?
Ich habe nochmal eine Mischung aus Natur, Spiritualität und so einer Messias-Erzählung, nämlich Unfollow von Lukas Jülige. Das hat erstmal wieder also einen ganz tollen Stil, finde ich, weil es so ganz leichte Striche sind, nur mit blassen Rot- und blassen Blautönen zusammen und erzählt die Geschichte von Earth Boy. Und der ist vielleicht seit Anfang der Schöpfung auf der Erde, weiß man nicht so genau, vielleicht ist er einfach nur ein Influencer für so einen nachhaltigen Hipster-Lebensstil. Ist auf jeden Fall ganz sanft und erdverbunden. Der spricht mit Tieren und Pilzen und badet ab und an in göttlichem Licht. Und jedenfalls will der durch eine App, durch Livestream, durch so eine Art Projektbauernhof Menschen dazu bringen, nachhaltig zu leben. Und Unfollow erzählt jetzt, wie sich diese Vision erstmal entwickelt und dann, wie das alles furchtbar schief läuft, weil eben seine Follower die Vision vielleicht auch ein bisschen zu ernst nehmen und das Ganze dann in so einen Kult abgleitet.
Ich habe auch was mitgebracht, nämlich Saint Young Man heißt das, auch auf Deutsch erschienen, aber mit diesem englischen Titel von Hikaru Nakamura. Ist ein Manga, was ich sonst selten lese, aber da habe ich doch immer mal wieder herzlich gelacht. Es geht nämlich um Jesus und Buddha, die als junge Männer Urlaub auf der Erde machen. In der Zeichnung sind sie also wirklich ganz klassisch. Jesus mit Dornenkranz und Wundmalen und Buddha mit seinen langen Ohrläppchen und der üblichen Kleidung. Und damit bewegen sie sich dann also durch das zeitgenössische Japan. Und da gibt es dann immer mal wieder so gewisse Missgeschicke, wenn zum Beispiel Jesus schwimmen gehen will und dann aus Versehen das Wasser teilt, als er im Schwimmbad ist. Und Buddha verweilt dann doch sehr lange unter der Dusche, weil ihn das an seine Meditation erinnert, die er wohl besonders gern unter Wasserfällen getan hat. Also man kann da wirklich sehr, sehr lachen. Es geht halt auch immer wieder um die Anhänger. Also da kommen die Gläubigen tatsächlich vor. Buddha bekommt dann irgendwann so eine Buddha-Statue geschenkt und ist also damit wirklich ein bisschen, weiß gar nicht, was er damit machen soll, bis es dann nachher zu Hause zum Taschenständer umfunktioniert wird. Also ist es wirklich eine sehr humorvolle Art, dann nochmal auch diese ganzen Bildwelten aufzugreifen, die um diese beiden ja tatsächlich jungen Männer sich so über die Jahrhunderte gebildet haben. Das kann ich also wirklich auch sehr empfehlen. Ich glaube, wir hätten sonst auch noch einiges hier zu nennen, aber wir hören jetzt einfach auf und sagen als Fazit vielleicht, es lohnt sich für gläubige und für nichtgläubige Menschen, Comics mit Gott in die Hand zu nehmen, zum Beispiel die von Eike Arndt. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank auch an meine beiden Kolleginnen Ingrid Wenzel und Kirsten Dietrich, dass ihr hier wart und uns Comics mitgebracht habt. Religion gibt es im Radio immer sonntags um 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie sonst noch in die bunte Welt der Religionen schauen wollen, dann können Sie das auch tun mit unserer Schwestersendung im Deutschlandfunk. Das ist Tag für Tag, werktags immer um 9.35 Uhr. Mein Name ist Anne-Françoise Weber. Ich bedanke mich, dass Sie dabei waren bei unserer Reise durch die Welt der Comics und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.